Herzlich willkommen zur Oktobersendung von KR55, dem Kirchenmagazin bei Oldenburg 1.
Die größte Hitze ist vorbei, aber die ersten Herbststürme hier bei uns und Starkregenereignisse im Süden Deutschlands rücken das Thema Klimawandel in unseren Fokus.
Ja, und das Thema Klima und Kirche hat uns auch in vergangenen Sendungen schon häufiger beschäftigt. Heute begrüßen wir einen Gast, der die Leitung der Arbeitsstelle für Umweltfragen und Klimaschutz in der Oldenburger Kirche übernommen hat. Was er dort erreichen kann, das wollen wir von ihm wissen. Wir begrüßen Pastor Dr. Urs-Ulrich Muther bei uns in der Sendung und sagen herzlich willkommen bei KR55.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Am Mikrofon sind für Sie heute Thomas Schiebloch
und Antje Thielking.
Ich frage gleich mal direkt, Herr Muther, haben Sie einen grünen Daumen?
Naja, also Kakteen überleben bei mir besonders gut. Eigentlich habe ich keinen besonders grünen Daumen, den überlasse ich meiner Frau. Die ist bei uns für Garten und für Pflanzen zuständig.
Aber er sitzt hier vor uns mit einem grünen Hemd. Also grün scheint doch irgendwie in Ihrem Leben Platz genommen zu haben. Was kennzeichnet denn Ihren neuen Job? Was tun Sie da?
Nun ja, zunächst einmal schnupper ich hinein. Ich bin ja gerade erst einen Monat oder gut einen Monat in diesem Amt. Und meine Aufgabe wird es sein oder soll es sein, zu koordinieren, die vielen Aufgaben, die vielen Projekte, die vielen Aktivitäten, die im Bereich Klimaschutz überall in unserer Kirche sind, die aber sehr unverbunden noch nebeneinander stehen.
Da gehören doch sicherlich noch ein paar andere Menschen dazu. Wer ist denn noch an dieser Arbeitsstelle tätig?
Momentan gehören zu unserer Arbeitsstelle Frau Fein, Andrea Fein, unsere Umweltbeauftragte. Dann haben wir seit dem 1. Juli eine Mitarbeiterin als Klimaschutzmanagerin, Frau Flügger. Die sammelt Daten, das ist ein ganz wichtiger Faktor in der Sache. Und seit dem 1. Oktober gibt es auch eine Teamassistenz, Frau Kakiaschwili, die uns dann entsprechend zuarbeitet.
Woran können Sie anknüpfen? Was ist bereits geschehen? Es gab ja auch vorher schon Beauftragte, vielleicht für Klimaschutz oder Umweltmanagerin. Was ist alles schon da?
Es gibt in der Oldenburgischen Kirche eine ganze Reihe an verschiedenen Projekten, die in den letzten, ich sag mal, 10 Jahren gelaufen sind und eben auch Menschen, die sich viel engagieren in den unterschiedlichsten Bereichen. Und gleichzeitig gab es immer wieder ja auch Stellen, die eingerichtet worden sind. Greifen wir mal zurück aufs Jahr 2012, 2013, da hat die Oldenburgische Kirche ein integriertes Klimaschutzkonzept verabschiedet. Auch eine Reihe von Stellen eingerichtet, die leider in der Folge fast alle wieder abgebaut worden sind. Und die Umsetzung dieses integrierten Klimaschutzkonzeptes ist dadurch nicht so vorangekommen, wie es hätte sein sollen. Wir haben jetzt ja seit November letzten Jahres ein Klimaschutzgesetz, das uns jetzt auch wirklich verpflichtet, dort stärker Gas zu geben und den Klimaschutz in der Oldenburgischen Kirche voranzutreiben. Mit klaren Zielen, Vorgaben. Und da gilt es eben jetzt, Strategien zu entwickeln, um das hinzubekommen.
Da passt die nächste Frage zu. Beim Klimaschutz sagt man ja oft, es ist 5 vor 12. Wenn wir das so hören, ist das schon eher so, jetzt auf den letzten Metern hätte es schon ein bisschen eher sein müssen, auf diesen Zug aufzuspringen?
Absolut. Also ich glaube tatsächlich, wir hätten schon seinerzeit, als dieses wunderbare integrierte Klimaschutzkonzept entstanden ist, das eigentlich vieles von dem vorweggenommen hat, was wir jetzt eben auch haben, oder in dem Klimaschutzgesetz vorfinden, man hätte dort mehr anknüpfen müssen. Aber wie es so oft ist, wenn einen direkt nicht betrifft und es nicht greifbar wird im wahrsten Sinne des Wortes, dann sind andere Dinge einfach immer wichtiger. Und es gab ja viele Veränderungen in unserer Kirche und da rutschte das immer weiter nach hinten. Im Jahr 2021 ist dann der Klimaschutz auch in unser Dezernat gewandert. Also da kam dann die erste Berührung und da haben wir dann nochmal versucht, da auch etwas voranzubringen, indem wir Mitstreiterinnen und Mitstreiter gesucht haben, die hier darauf drängen, dass etwas passiert. Und das Ergebnis war dann tatsächlich eben dieses Klimaschutzgesetz.
Mhm. Können Sie nochmal die Randbedingungen des Klimaschutzgesetzes nennen, also das, was jetzt gefordert wird? Ja. Was wird von Ihnen erwartet? Was muss passieren?
Also wir haben uns das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2035 die Netto-Treibhausgasemissionen um 90% zu senken und dann nochmal 10 Jahre weiter bis 2045 auf Null. Das heißt nochmal im Schnitt 1% nochmal pro Jahr dann runterzugehen. sodass wir dann tatsächlich, was diese Netto-Treibhausgasemissionen anbetrifft, neutral sind.
Sind Sie da so eher ein bisschen der Vordenker oder können Sie da selber auch schon ordentlich Handlungsspielräume erobern?
Das sieht im Moment noch etwas schwierig aus mit den Handlungsspielräumen. Wie gesagt, ich schaue hinein. Es gibt sehr viele Akteure an unterschiedlichen Orten. Die muss ich erstmal zusammenbringen. Mich mit ihnen bekannt machen, im Gespräch sein, Vernetzung herstellen, um zu schauen, welche Spielräume ergeben sich daraus. Manche Strukturen, die sind schon eingefahren, die funktionieren auch. Da besteht relativ wenig Handlungsspielraum von meiner Seite. Da, wo es um neue Dinge geht, neue Projekte, neue Ideen, da besteht natürlich ganz viel Möglichkeit. Das wird sich zeigen in den nächsten Monaten.
Und trotzdem wird es ja für Sie nötig sein, so etwas wie eine Prioritätenliste zu erstellen. Welches Projekt ist jetzt oben an? Welches möchte ich sofort auf den Weg bringen oder vielleicht noch weiter unterstützen mit meiner Arbeitskraft oder den Handelnden mehr Mut machen? Wie funktioniert so etwas?
Bestimmte Dinge sind einfach schon gesetzt, zum Beispiel durch Synodenbeschlüsse. Die Synode hat zum Beispiel beschlossen, dass wir an die Gebäude ran müssen. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Dazu gibt es eine AG, die von der Synode eingesetzt ist, die derzeit daran arbeitet, eine Gebäudestrategie zu entwickeln, um den Gebäudebestand drastisch zu reduzieren in Zukunft. Da arbeite ich mit, mit denen habe ich mich vernetzt und da wird es in den nächsten 2-3 Jahren sehr viel Arbeit in den Kirchenkreisen, in den Entwicklungsräumen und in den Kirchengemeinden geben.
Sie sind bei KR55, dem Kirchenradio bei Oldenburg 1, und wir sind im Gespräch mit Urs Muther und fragen nach der Beziehung von Kirche und Klimaschutz.
Ja, Herr Mutter, wir haben gehört, Sie haben schon viel sich überlegt für Ihre neue Stelle, aber es gibt auch immer noch so ein bisschen Vorantasten und gucken, was ist überhaupt zu tun. Bevor Sie die Leitung der Arbeitsstelle für Umweltfragen und Klimaschutz übernommen haben, waren Sie im Referat Jugend und Bildung beschäftigt. Und wir dachten in der Vorbereitung, na, das ist eigentlich eine ziemlich gute Kombination, weil wie bringe ich denn Leute dazu, ihr Handeln zu verändern? Da gehört eine große Werkzeugkiste aus der Pädagogik dazu. Und welche pädagogischen Werkzeuge nehmen Sie denn jetzt wohl in die Hand?
Tatsächlich haben wir auch schon vorher, also ab 2021, das hatte ich ja gerade gesagt, auch als der Klimaschutz bei uns ins Referat hineingekommen ist, schon eine enge Vernetzung zwischen den verschiedenen Bildungsbereichen und dem Klimaschutz gehabt. Das heißt, wir haben gemeinsam an Projekten gearbeitet, ob es das Klimafasten ist. Wir haben jetzt gerade vor den Sommerferien einen Klimatag gehabt unter dem Stichwort oder dem Titel Rendezvous mit der Schöpfung. Da waren wir in Neuenkoop im Arboretum und haben auch andere Projekte schon gemeinsam entwickelt. Denn Klimaschutz ist immer auch Bildungsarbeit. Menschen in die Diskussion, ins Gespräch zu bringen, nicht nur belehrend Inhalte zu vermitteln, das können gerne andere tun, sondern mit Menschen zu sprechen, sich auszutauschen, auch für Fragen offen zu sein. Und das je nach Zielgruppe, ob es in der Jugendarbeit ist, in den Kindergärten, in der Frauenarbeit und wo wir überall bildungstechnisch unterwegs sind.
Also Sie sind im Referat sozusagen geblieben, das mit dem Klimathema.
In gewisser Weise ja, und wir bemühen uns auch darum, die Verbindung in das Dezernat bzw. in das Referat Bildung hineinzuhalten, da es ja in der Dezernatsleitung einen Wechsel geben wird zum 1.11., wird das sicherlich mit der neuen Leitung da nochmal zu besprechen sein. Aber ich hoffe, dass wir da auch weiter eng kooperieren.
Müssen Sie da noch Überzeugungsarbeit leisten? Ich meine, das ist so eine Referatszuordnung ist ja erstmal das eine, ne? Das ist ja auch so ein strategischer Strukturakt. Aber wie sieht es praktisch aus? Müssen Sie da noch Überzeugungsarbeit leisten oder ist das eigentlich der richtige Platz?
Also die Arbeitsstelle ist ja beim Bischof direkt angedockt, was auch sinnvoll ist, um deutlich zu machen, das ist jetzt in Anführungszeichen Chefsache. Da steht der Bischof auch wirklich voll und ganz dahinter, das ist so. Aber eben die Kooperation über sozusagen die Dezernatsgrenze, die es de facto überhaupt nicht gibt, hinweg, die ist schon sehr wichtig und wir haben eigentlich immer ein gutes Miteinander zwischen den einzelnen Bereichen. Insofern sehe ich da keine Probleme und auch keine notwendige Überzeugungsarbeit.
Also innerhalb Ihres Hauses, in den Strukturen werden Sie gut unterstützt. Erleben Sie Schwierigkeiten oder Barrieren?
Bei uns im Haus eigentlich
nicht. Nee, da sehr nicht. Da werden Sie ja unterstützt, das haben Sie gerade gesagt. Genau. Aber wenn Sie rausgehen in die Gruppen, in Jugendgruppen oder Männergruppen oder Frauengruppen oder wohin auch immer?
Ich sag mal, die Kirche ist ja ein Spiegel der Gesellschaft. Mhm. Und so gibt es Menschen, für die ist das Thema Klimaschutz sehr wichtig und auch sehr im Vordergrund. Und es gibt Menschen, die sagen, naja, es gibt vielleicht andere Dinge, die sind momentan wichtiger für mich und ich möchte mich da vielleicht gerade gar nicht so intensiv mit beschäftigen. Insofern gibt es sicherlich auch Leute, die sagen, ach, lass mich jetzt mal im Moment in Ruhe mit dem Thema. Das ist aber nachvollziehbar und auch da werden wir sicherlich Wege finden, um dann zur rechten Zeit dann auch ins Gespräch zu kommen.
Gespräch zu kommen heißt auch, in die Gemeinden zu gehen, wenn jetzt eine Gruppe da sagt, wir möchten gerne mal Urs Mutter bei uns haben und dass er uns mal einführt in die neuen Perspektiven seines Amtes und seiner Aufgabe. Da sind Sie also auch direkt an der Basis voll dabei.
Genau, das ist, die Möglichkeit besteht immer, so wie bisher eben auch Andrea Fein als Umweltbeauftragte auch schon oft in Fahrkonventen bei Kreiselnoden oder bei anderen Veranstaltungen vor Ort gewesen ist. So bin ich jetzt eben auch dazu bereit und in der Lage und lasse mich gerne einladen, um mit Menschen im Gespräch zu sein. Denn nur gemeinsam können wir diese große Aufgabe dann auch bewältigen. Das ist nichts, was irgendwie vom grünen Tisch in Oldenburg dann aus erledigt werden kann.
Gibt es Vorbilder für Sie in der Arbeit im Klimaschutz? Eine Greta Thunberg hat uns vorgemacht, wie man es mit einem kleinen Schild und blonden Zöpfen weit bringen kann.
Ich weiß nicht, ob Greta Thunberg aktuell das große Vorbild sein kann. Aber ich sag mal, tatsächlich Vorbild für mich kann da die junge Generation sein. Junge Menschen, die ja ihre Zukunft, die Zukunft der Menschheit in den Blick nehmen und sagen, wir setzen uns ein auf die unterschiedlichste Art und Weise und wollen nicht, dass das so weitergeht wie bisher. Wir müssen umdenken, wir müssen uns verändern, was, ich sag mal, Menschen im fortgeschrittenen Alter, zu denen ich ja auch gehöre, manchmal nicht so leicht fällt. Man hat seine eingefahrenen Wege und da jetzt von abzugehen, vielleicht auch mal einen Schritt zurückzutreten, das fällt uns schwer. Und deswegen ist mir so wichtig, immer wieder bei den unterschiedlichsten Gelegenheiten mit jungen Menschen im Gespräch zu sein und von denen auch zu lernen.
Kommt man da an den sozialen Medien ja eigentlich kaum vorbei, ne? Um die zu erreichen und irgendwie auch sich mit denen zu verbinden, ist das natürlich irgendwie fast schon gesetzt.
Richtig.
Haben Sie da in der Arbeitsstelle auch schon so die Fühle ausgestreckt, in dem Bereich unterwegs zu sein?
Tatsächlich sind wir momentan, was den Bereich anbetrifft, schlecht aufgestellt. Noch. Ich habe das schon in den konzeptionellen Überlegungen, die ich entwickelt habe, sehr deutlich betont. Wir brauchen für den digitalen Raum auch noch Ressourcen. Wir brauchen jemanden, der sich da auskennt. Also wenn ich schaue, von der Altersstruktur her sind wir dort in der Arbeitsstelle, mal von unserer Teamassistenz, die noch sehr jung ist, abgesehen, ja, eher die nicht mit den sozialen Medien aufgewachsen sind. Und ich wünsche mir sehr, dass wir noch zusätzliche Ressourcen bekommen, um diesen Bereich auch mit bedienen zu können. Denn das kann nicht alles die Öffentlichkeitsarbeit der Oldenburgischen Kirche noch mal so eben mitmachen. Dafür ist es einfach zu viel.
Nun gehört für mich zum Thema Klima, Klimaschutz auch immer das Thema Wirtschaft parallel dazu. Nicht nur, dass wir schauen müssen, nachhaltiger zu Wirtschaft, das ist das eine, sondern Wirtschaft auch im Sinne von Geld. Klimaschutz kostet manchmal auch Geld. Ja. Gerade wenn ich an die vielen alten Gebäude denke, die wir als Kirche auch noch haben, aber auch Sanierung oder was auch immer, alles kostet Geld. Wie verknüpft sich das mit Ihrem Arbeitsbereich?
Hier wird es darum gehen, dass Kirchengemeinden bzw. innerhalb der Entwicklungsräume mehrere Kirchengemeinden zusammen sich Gedanken darüber machen, wie können und wollen wir in unserem Entwicklungsraum künftig Kirche sein und welche Gebäude benötigen wir dafür noch? Wir werden von den Gebäuden, die wir haben, zukünftig etliche abgeben müssen. Oder anders nutzen, auf jeden Fall nicht mehr für die kirchliche Arbeit, weil der Bestand, den wir haben, der ist auf die 80er Jahre ausgelegt. Als unsere Kirche noch deutlich mehr Gemeindeglieder hatte, als kirchliches Leben auch noch ganz anders aussah. Da hat sich vieles gewandelt. Wir brauchen nicht mehr diese Menge an Gebäuden, die ja sehr viel Geld kosten, weil sie auch oft eben, ja, die sind 1970 oder was gebaut, vielleicht auch 1960 und sind von der Bausubstanz her dann eben auch nicht gerade auf eine ökologische Qualität ausgerichtet. Hier also zu überlegen, was brauchen wir, Gebäude abzustoßen oder zu verkaufen, anders zu nutzen, um mit den Erlösen dann die Gebäude zu ertüchtigen, die zukünftig genutzt werden sollen. Das spart dann ja auch in der Folge wieder. Wenn ich weniger Verbrauch habe, dann muss ich weniger dafür ausgeben.
Die Arbeitsstelle für Umweltfragen und Klimaschutz der Oldenburgischen Kirche hat einen neuen Leiter, Urs Mutter, mit dem sind wir im Gespräch und haben schon einiges erfahren über seinen Aufgabenbereich.
Sie haben es gerade schon angesprochen, Herr Mutter, das Thema Gebäude. Das ist ja bekannt, Kirche hat einen riesigen Gebäudebestand. Einige stehen unter Denkmalschutz. Der Sanierungsbedarf ist groß, der CO2-Ausstoß auch. Und in den zurückliegenden Wintern wurden als erste Maßnahmen die Heizung ordentlich runtergefahren, um die Kosten deutlich zu senken. Ist das Thema Gebäude für Ihren Arbeitsbereich nicht eine Herkulesaufgabe? Und wenn ja, wie wollen Sie die stemmen?
Also zunächst einmal haben Sie vollkommen recht, das ist eine gewaltige Aufgabe, die da vor uns liegt, aber eine, die wir unbedingt auch zeitnah angehen müssen.
Ist es nicht schon zu spät? Zu spät vielleicht, aber ist es nicht reichlich spät?
Es kommt spät, das ist vollkommen richtig. Aber ich behaupte mal, es ist noch nicht zu spät, wenn wir jetzt unsere Ressourcen bündeln und unsere Kräfte zusammenschmeißen. Deswegen hat die Synode auch beschlossen, eine AG-Gebäudestrategie einzurichten, mit der wir so ein Konzept erarbeiten. Das ist schon relativ weit, sodass jetzt im November in der Synode erste Gedanken dazu vorgestellt werden und dann im Frühjahr wird eine Gesetzesvorlage kommen, sodass dann hoffentlich dann die Synode auch entsprechend beschließt und wir loslegen können. Es wird darum gehen, ganz grob skizziert, ohne synodalen Entscheidungen vorgreifen zu wollen, dass eben vor Ort überlegt wird, welche Gebäude können wir noch halten, welche brauchen wir und auf welche verzichten wir. Und dazu gibt es Vorgaben oder wird es Vorgaben geben, was einzusparen ist, sowohl an Treibhausgasemissionen als auch an Geld. Und im Rahmen dieser vorgegebenen Einsparung wird es Entscheidungen geben, die im Kirchenkreis koordiniert werden, um dann eben auch flächendeckend gute Konzepte zu haben und den Gebäudebestand deutlich zu reduzieren.
Synodenbeschlüsse sind Rahmenbedingungen, die sind gesetzt, aber man muss ja irgendwie auch ein bisschen Druck aufbauen, dass auch da ein bisschen auch dieser Weg eingehalten wird. Also ich denke mal an viele Kirchengemeinden, wenn ich das so erlebe selber, dass sie ja doch sehr an den Gebäuden hängen. Ne? Da sind Geschichten mit verbunden, Traditionen mit verbunden, Nähe mit verbunden. Das ist schon ganz schön schwierig, das dann einfach auch so zu kappen. Aber das, wenn es so verbindlich sein soll, geht das, Druck aufzubauen? Gibt es da Instrumente? Denn Synodenbeschlüsse können auch ein bisschen ausgesessen werden.
Ich denke, es gibt da zwei Ebenen. Zum einen bin ich sehr froh und dankbar, dass die Kreisfahrerinnen und Kreisfahrer da alle mit im Boot sind. Das heißt, Menschen, die dichter dran sind noch an den Kirchengemeinden, als wir das von der Zentrale aus sein können, und die sehr dahinter stehen und eben zusammen mit Teams in den Kirchenkreisen diese Prozesse begleiten werden. Wir werden auch die Gemeindeberatung mit involvieren. Wir werden natürlich von der Arbeitsstelle aus unterstützen, so gut wir das können, um diese Prozesse voranzutreiben. Das Zweite, und das Thema hatten wir ja vorhin schon, ist einfach auf der wirtschaftlichen Ebene angesiedelt. Kirchengemeinden, mal von ganz wenigen vielleicht abgesehen, denen es wirtschaftlich sehr gut geht, aber den meisten geht es ohnehin schon jetzt eher nicht so gut. Und bei steigenden Kosten für Gebäude, bei tendenziell zurückgehenden Kirchensteuereinnahmen, kann man sich ganz schnell ausrechnen, wie lange geht das noch gut. Und bevor man in die Haushaltssicherung kommt, überlegt man sich dann vielleicht doch eher auf Gebäude zu verzichten, um noch Geld für die eigentliche kirchliche Arbeit zu haben. Denn was nützt mir das Gebäude, wenn ich es unterhalte kann da aber keine Arbeit mehr stattfinden lassen, weil ich kein Geld mehr dafür habe.
Ich habe gerade vor einer Weile, das ist 3 Wochen her, einen kurzen Urlaub auf Ameland gemacht und dort eine Kirche entdeckt, in der jetzt, also ein kirchliches Gebäude, auch wirklich mit Turm und Kirchenschiff, also ganz klassisch, in dem jetzt eine Physiotherapie ist. Und ich habe mich gefragt, in der Vorbereitung auf diese Sendung, ist das auch bald so, dass vielleicht in Lamberti gar nicht mehr das stattfindet, was jetzt stattfindet, sondern vielleicht Tanzkurse, Physiotherapie und Co. Also was kann eine Nutzungsänderung sein, wenn wir von Abriss oder Sanierung dann mal absehen? Was ist es? Gibt es da Ideen?
Also konkrete Ideen gibt es aktuell noch nicht. Aber wir werden uns dieser Frage stellen müssen. Ich glaube, Lamberti ist jetzt vielleicht nicht die richtige
Beispiel. Ja, ich habe natürlich genommen, um zu provozieren.
Aber tatsächlich, also wir brauchen ja nur auch ins benachbarte Ausland zu schauen. Wenn wir in die Niederlande drüben gucken, da gibt es Kirchen, die werden als Wohngebäude genutzt, ja. Die werden als Tagungshäuser genutzt. Oder gehen Sie nach London oder fliegen Sie, also auch wenn es nicht gut ist für die Umwelt. Aber dort sehen Sie dann Apartments in alten Kirchen dann hineingebaut. Und diese Fragen werden sich auch stellen. Das hängt natürlich davon ab, wo steht die Kirche. Wenn ich so eine uralte Dorfkirche habe, so ich sag mal mitten im Nirgendwo, ohne jetzt irgendwem zu nahe treten zu wollen, dann werde ich da keine Apartments reinbauen können. Aber auch da wird man nach und nach sich überlegen müssen, welche Nutzung gibt es vielleicht sonst. Vielleicht kann man auch, wie wir das in den östlichen Bundesländern haben, wo teilweise Gemeindehäuser in Kirchen hineingebaut wurden. Da verzichte ich auf mein Gemeindehaus und nutze die Kirche doppelt quasi. Auch das sind Ideen. Also da müssen wir uns zunehmend Gedanken machen und das vorantreiben.
Sie haben es vorhin schon gesagt, Sie haben eine Mitarbeiterin relativ neu in Ihrem Team, die Zahlen sammelt, also so etwas wie Bedarfsberechnungen macht. Was ist das? Sind das Zukunftsmodelle, worauf bauen die auf? Auf welchen Berechnungen? Nein, oder sind es einfach nur Ist-Zahlen, die Sie jetzt dann sammeln?
Um sozusagen die Grundlage zu haben für das angestrebte Einsparpotenzial, muss ich ja erst einmal wissen, wie hoch sind die Verbrauchsdaten überhaupt. Das heißt, momentan sammelt Frau Pflüger tatsächlich die Verbräuche und die daraus resultierenden Emissionen, die in der Fläche unserer Kirche, also man muss davon ausgehen, wir haben rund 950 Gebäude, die emittieren fleißig CO2. Und um erstmal zu wissen, wo stehen wir da überhaupt? Das ist momentan die Arbeit, dafür sammelt sie die Daten, was mühsam ist manchmal, und trägt sie zusammen, damit wir dann für ein jährliches Reporting sehen können, wie entwickelt es sich hoffentlich positiv dann nach unten im Verbrauch.
Gibt es in unserer Kirche schon oder vielleicht auch in anderen Gemeinden, anderen Landeskirchen schon Best-Practice-Beispiele, wo man sagen kann, das ist so ein Klimaprojekt, so stellen wir uns das vor?
Es gibt durchaus Kirchengemeinden, die schon vorangegangen sind. Wenn ich auf die Kirchengemeinde Hude zum Beispiel schaue, wo es Ehrenamtliche gibt, die sich wirklich einsetzen und das vorantreiben, die auch dafür sorgen, dass eben entsprechende Sanierungsmaßnahmen an den kirchlichen Gebäuden durchgeführt wird. Jetzt planen sie aktuell eine PV-Anlage auf das Gemeindehaus zu setzen. Eine Wärmepumpe soll angeschafft werden. Und so gibt es in manch anderen Gemeinden auch engagierte Ehrenamtliche oder Hauptamtliche, die dort eben auch schon relativ weit sind. Oder schauen wir in die Wesermarsch, wo eine Energiegenossenschaft sich jetzt gerade gründet, wo auch Menschen gesagt haben aus den Kirchengemeinden, wir wollen gemeinsam grünen Strom produzieren, von dem wir dann auch wieder partizipieren und dann vielleicht auch günstiger den eigenen Strom beziehen können. Also es gibt hier und da schon entsprechende Beispiele, ja.
Und ich möchte nochmal nachhaken, weil das ist mir das Gebäude klar. Da sagt man, okay, das müssen wir jetzt einfach aus Kostengründen verkaufen oder was anderes, jemand anderen anbieten, wie auch immer. Aber wirklich Einschnitte im Handeln auch vorzubereiten, ist es auch die Arbeit, die Sie vorhaben? Also zu sagen, ich erlebe es in manchen Gottesdiensten, eine Zettelwirtschaft ohne Ende. Da stehen Gesangbücher, die werden nicht genutzt, sondern es wird ein Liedblatt rausgegeben und noch eins und noch eins. Und dann sitzt man da und die frage ich mich immer, jetzt stehen hier die Gesamtbücher und dann habe ich hier noch und noch und noch. So, also es ist ja auch Papier, ist auch eine Form von Umweltschutz, wenn man es einspart. Gibt es auch so etwas oder muss ich mir Ihre Stellen wirklich vorstellen als jemand, der so oben drüber denkt, wie so ein Adler, der über eine weite Landschaft fliegt und denkt, das können wir tun und das können wir tun und das können wir tun?
Also dadurch, dass wir eben personell ja überschaubar ausgestattet sind, können wir nicht reihenweise Projekte vor Ort machen. Wir können Menschen dazu animieren, Vorschläge machen, Ideen, so wie wir ja schon, da gab es diese Arbeitsstellen noch gar nicht, eben zum Bereich oder zum Thema Heizen in Kirchen im Winter Impulse gesetzt haben. Da haben wir uns in einer kleinen Arbeitsgruppe zusammengesetzt und entsprechende Vorschläge gemacht, was könnt ihr machen, um eure Heizkosten, das war dann gerade zu der Zeit, als die Energiepreise auch besonders hoch waren, runterzufahren. Was ist notwendig? Und das eben in die Fläche zu geben oder auch zu gucken, wie kann man die Luftfeuchtigkeit in Kirchen senken. Aus Praxis oder guten Beispielen in der Praxis lernen, sammeln, weitergeben und Menschen animieren, macht es auch so. Und der Bereich Beschaffung, der mit dem jetzt zum Beispiel solche Kopien und sowas zusammenhängen, auch den haben wir auf dem Zettel, da müssen wir ran. Aber wir fangen jetzt ja im Prinzip nochmal wieder in einem Neustart an und arbeiten eins nach dem anderen ab.
In unserer Sendung geben wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für die kommende Zeit einen Appetitanreger, einen geistigen Snack mit auf den Weg. Urs Mutter hat ihn heute mitgebracht.
Als ich vorhin hier nach Bimmerstede rausgefahren bin, war das für mich wie eine Reise in die eigene Vergangenheit. Liebe Hörerinnen und Hörer, in diesem Gebäude, wo wir hier gerade sitzen, bin ich aufgewachsen. Mein Vater war früher Pfarrer in der Kirchengemeinde Osternburg im Pfarrbezirk Bimmerstede und ich sitze hier in unserem früheren Wohnzimmer. Und allein schon die Fahrt hier durch Bimmerstede, das sich natürlich sehr verändert hat in den letzten 35 Jahren, hat doch viele Erinnerungen zurückgebracht und viele schöne Erinnerungen. Und dieses sich zurückbesinnen, das ist auch etwas, was uns Kraft geben kann, was Stärke einem gibt. Sich zu besinnen, wo komme ich eigentlich her, wo sind meine Wurzeln. Auch wenn sich die Grundlage dann verändert. Aber hier bin ich zu Hause gewesen und irgendwie fühle ich mich immer noch verbunden. Und das gibt mir wieder Kraft für meinen Tag, für mein Leben. Und ich kann Sie nur ermutigen, überlegen Sie selbst, wo kommen Sie her? Wo sind Ihre eigenen Wurzeln? Und saugen Sie aus diesen Wurzeln, aus dem Boden, der darum herum ist, Ihre Kraft.
Sie hören KR 55, das Kirchenmagazin für Oldenburg und umzu. Urs Mutter ist heute unser Gesprächspartner. Er arbeitet als umweltbewusster Pastor im Oberkirchenrat.
Und wie stehen die Zeiger auf ihrer inneren Umweltuhr? 5:12 oder wenn nicht 5:12, wo stehen Sie dann?
Na, 5:12 trifft es, glaube ich, schon ganz gut. Also mir ist durchaus bewusst und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, dass wir jetzt sehr schnell und sehr intensiv ins Handeln kommen müssen. Ob wirklich der Klimawandel sich so stark noch aufhalten lässt, wie man es erhofft, das wissen wir alle nicht. Dazu fehlen mir auch einfach die Fachexpertise und vielleicht auch der Blick in die Kristallkugel, die wir auch in der Kirche ja nicht haben. Aber ich bin immer noch voller Hoffnung, dass wir es hinbekommen, unsere Ziele, die wir uns gesteckt haben, auch umzusetzen und zu erreichen.
Wie weit sind wir denn von Klimakipppunkten, also wo es dann wirklich ganz gruselig wird, hier bei uns im Oldenburger Land entfernt? Lässt sich darüber was sagen?
Ja, wir merken es ja, wir haben es ja allein in diesem Sommer gemerkt, wie viel Starkregen wir hatten. Mhm. Das war ja, also was kann ich mich nicht erinnern, dass das so oft und so intensiv war. Und wir sind da tatsächlich, glaube ich, dicht dran an einer Situation, wo wir uns zumindest auf lange Zeit hin mit solchen extremen Situationen auseinandersetzen müssen. Und ich sage mal, im Vergleich zu anderen Regionen in Deutschland, aber erst recht anderswo auf der Welt, geht es uns ja noch gut im Nordwesten damit. Das müssen wir ja auch sehen. Also wir haben hier nicht diese riesigen Überschwemmungen, wo Flüsse über die Ufer treten. Das, was wir mit der Runte letztes Jahr hatten, ist ja verglichen mit dem, was am Rhein oder an der Elbe mitunter passiert, ja doch eher noch harmlos gewesen. Also für die, die da wohnen, natürlich nicht, aber insgesamt gesehen. Oder wenn man sich so manche Schlammlawinen in den Alpen oder an anderen Stellen anguckt, ganz zu schweigen von den Dürren, die wir in Afrika und an anderen Orten haben. Also das wird Teil unseres Lebens erst einmal sein. Und dass es nicht noch schlimmer wird, da müssen wir dringend dran arbeiten. Das werden wir als Oldenburgische Kirche nicht mal eben für die ganze Welt schaffen. Trotzdem müssen wir uns da weiter engagieren und uns intensiv engagieren.
Ist das Engagement das, was die Oldenburgische Kirche bei diesem Thema zukunftsfähig macht?
Ich hoffe, dass das so ist. Mhm. Es wird sich zeigen, wie die Unterstützung ist, sowohl von der Synode als auch eben von denen, die konkret handeln müssen, nämlich in den Kirchengemeinden. Wenn wir da gemeinsam an einem Strang ziehen, dann zeigen wir damit auch, dass diese kleine Kirche zukunftsfähig ist.
Können Sie schon sagen, was Ihnen da momentan sehr viel Mut macht? Erfahrungen, Erlebnisse, Begegnungen?
Also mir macht zum Beispiel Mut, dass die hauptamtliche Kirchenleitung, also das Kollegium, doch sehr deutlich sich platziert hat und positioniert hat und gesagt hat, das Thema ist so wichtig, da müssen wir noch mehr mit reingeben und reingehen. Und dass der gemeinsame Kirchenausschuss, der eben auch die Synode zwischen den Tagungen vertritt, sich da so hintergestellt hat. Das macht mir schon Mut. Und eben die engagierten Menschen in den Gemeinden, die ich sehe, mit denen ich spreche, die Ideen haben und die auch dann schon jetzt teilweise kommen und sich melden und sagen, wir haben da was und wir möchten da was und wir haben da nochmal eine Idee, lasst uns da was gemeinsam auf die Beine stellen. Und wenn das ins Rollen kommt in der Fläche, dann wird das andere mitziehen und überzeugen und dann kommen wir auch voran.
Gibt es einen großen Wunsch, was jetzt so als erstes schon mal losgehen könnte?
Ich habe einen großen Wunsch, ja. Und zwar ist da sind wir wieder bei dem Digitalen. Ich möchte gerne eine Kommunikationsplattform etablieren oder installieren, wo auf der einen Seite in einem geschlossenen Teil rein Daten, Verbrauchsdaten, Gebäudedaten für Kirchengemeinden hinterlegt sind, wo Sie mit einem Passwort dann entsprechend diese Daten abrufen können für sich, wenn Sie die brauchen. Wo dann im offenen Teil Ideen, Tipps, Anregungen, Videos, Best-Practice-Beispiele, aber auch sowas Schönes wie Formulare und was man sonst braucht, Anregungen zur Drittmittelförderung und so weiter hinterlegt sind, wo sich Kirchengemeinden erstmal informieren können, bevor sie dann persönlich ins Gespräch kommt. Die persönliche Beratung muss immer dem dann folgen natürlich. Dafür, und das Thema hatten wir ja auch schon, dafür brauche ich jemanden, der das kann, der so etwas einrichten kann und das dann auch entsprechend pflegt. Das wäre mein großer Wunsch, dass ich da noch eine halbe Stelle bekomme, die sich darum kümmert.
Es gab früher mal im Umweltamt, in dem ich gearbeitet habe, die gute Praxis, jeden Monat so etwas wie einen Umwelttipp herauszugeben, der damals immer noch schriftlich war, es war im Anfang des Computerzeitalters. Können Sie sich auch sowas vorstellen? Also wirklich an die Gemeindeglieder heranzugehen. Mir bleibt das immer zu sehr, jetzt wenn wir sprechen, an so einer Oberfläche von Kreis oder gemeinsamer Kirchenausschuss oder so. Aber die Menschen, die in die Kirche kommen, sind ja auch welche, die Umweltgedanken mit hinausnehmen könnten. Also, ist das eine Idee?
Tatsächlich haben wir über so etwas in der Art, jetzt nicht im Sinn von monatlich, aber wir haben gerade Themen gesammelt, zu denen wir Informationen an die Kirchengemeinden geben wollen. Und zwar ganz einfach und elementarisiert. Mhm. Angefangen von, was ist eigentlich eine Wärmepumpe, wie funktioniert die, was braucht man, wann brauche ich die, was sind die Voraussetzungen. Und viele andere Themen aber auch, die wir da schon mal gesammelt haben und zu denen wir jetzt nach und nach kurze Informationen dann auch rausgeben wollen.
Wir haben ja schon das Reformationsfest beworben, 31. Oktober. Kirche muss erneuert werden, ist ständig im Prozess. Gilt das ja wahrscheinlich nicht nur beim Umweltschutz. Deswegen unsere Frage, wo hat denn die Kirche den größten Erneuerungsbedarf. Umweltschutz, Klimaschutz haben wir gehört. Welche Themen kommen da noch in den Blick?
Also ein Thema ist sicherlich die Frage, wie erreiche ich Menschen? Ich war jetzt gerade am Dienstag, das muss ich erstmal überlegen, genau, am Dienstag zu einer Veranstaltung der Popkantorin hier in Oldenburg im Chor, wo mit Musik der 90er Jahre, eigentlich ein Jahr zu spät, Jahrzehnt zu spät für mich persönlich, aber eine Party gefeiert wurde. Menschen wurden dort erreicht über eine kirchliche Mitarbeiterin, die sonst vielleicht mit Kirche wenig zu tun haben. Mitorganisiert auch von einer der Innovationspastorinnen, Vanille Schomakers. Und generell zu überlegen, wie kann ich Menschen noch ganz anders erreichen? Was brauche ich dafür? Nicht im traditionellen Sonntagsgottesdienst oder im Seniorenkreis oder wie auch immer. Das heißt nicht, dass das schlecht ist, aber nochmal nach neuen Formaten zu suchen. Und ein anderes Thema, was uns als Kirche leider immer wieder dauerhaft beschäftigt, ist die Verwaltung. Auch dazu wird es im November ja einen Vorschlag geben, wie wir da vielleicht das auch in Zukunft noch besser aufstellen können.
Liebe Großmutter, wir sagen zum Schluss Dankeschön für den Besuch bei uns in der Sendung und wünschen Ihnen weiter viel Erfolg, gute Unterstützung, tolle Projekte, vor allem großen Zuspruch und natürlich Gottes Segen in Ihrem neuen Arbeitsfeld.
Vielen Dank.
Wir laden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein zu unserer November-Sendung, die Freitag, den 8. November 2024 um 18 Uhr bei Oldenburg 1 ausgestrahlt wird. Den Podcast vergangener Sendung können Sie nachhören, immer und überall auf unserer Website kirchenradio-oldenburg.de. Da liegen auch zwei Sendungen, eine mit Klaus Flake, das ist der Mensch, der sich in Hude sehr engagiert für den Umweltschutz, und eine mit Herrn Felix Rodenjohann in der Wesermarsch, der sich auch sehr engagiert, die wir beide schon im Gespräch hatten. Für heute sagen wir danke fürs Zuhören. Wir, das sind Antje Thielking
und Thomas Schiploch. Bis dahin, bleiben Sie behütet und tschüss.
Sendeverantwortlich war Thomas Schiploch.